Hallo und willkommen zum vierten LSW Podcast, heute zum Thema Spiele unter Linux. Wir haben dazu David und Arndt von der Games for Linux Redaktion hier. Willkommen erstmal, guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Und natürlich Benny aus der LSW Redaktion.
Moin. Und dazu gesagt, Games for Linux, natürlich für die Deutschsprachigen, die des Englischen nicht so mächtig sind. Es heißt games4linux.de, ne?
Ja, genau.
Super, damit die Leute dann auch auf eurer Webseite finden.
Genau, also games4linux.de, das ist, handelt sich nur um Linux-Spiele. Wir sprechen gerne auch Umsteiger an, also Leute, die gerne wissen wollen, was auf Linux alles so rauskommt, was es Neues gibt, sind herzlich eingeladen, noch vorbeizuschauen.
Und ihr betreibt auch einen Blog, ne? Habe ich gesehen.
Genau, also games4linux.de ist ja eigentlich eine Art Blog-News, also Newspage als Blog.
Okay.
Ja, wir bringen auch Spieletests, wenn wir denn mal ein Spiel von der Presse irgendwie, für die Presse irgendwie kriegen.
Okay. Ja, ist doch interessant auf jeden Fall. Ja, deswegen, also ich fand es total interessant, euch mal einzuladen deswegen. Ja, wollen wir mal anfangen mit, wie wir zu Linux gekommen sind? Also auch, ob das mit Spielen zusammengehangen hat? Also es ist ja im Prinzip sehr oft einfach verbandelt, dass man bestimmte Sachen einsetzt, weil man damit vielleicht besser spielen kann. Also als ich zum Beispiel mit Linux angefangen habe, war das noch gar nicht so. Da ging es mit Steam gerade erst los. Da habe ich mit Ubuntu rumexperimentiert und habe da erstmal gelesen, dass die irgendwie mit Steam oder mit Valve, also der hinterliegenden Firma, kooperieren wollen, aber so richtig spielen. Also das Erste, was ich so gesehen habe, war Urban Terror. Es gibt es ja teilweise immer noch, es wird immer noch gespielt, aber so richtig, oder Sauerbraten, solche Geschichten, aber so richtig Spiele gab es ja damals noch nicht.
Bei mir ist das ja, ich bin noch länger dabei mit Linux, etwa seit 10, 11, 12 Jahren. Damals war wirklich noch gar nicht viel los. Da gab es dann eben solche Sachen wie Sauerbraten oder Unreal-Umsetzungen, solche Geschichten. Aber ansonsten war da wirklich noch nicht viel. Ich kam dann so von Spielen wie Half-Life, Counter-Strike, solchen Geschichten. Ja, und da hörte das mit Linux dann auch plötzlich auf. Wie war das bei euch?
Ja, also bei mir ist es, ich glaube, ich bin ungefähr ein oder zwei Jahre bevor Steam auf Linux rausgekommen ist, habe ich den Umstieg gewagt. Steam für Linux kam ungefähr, ich glaube, September 2013 raus. Da waren wir alle sehr gespannt und auch aufgeregt, weil da gab es nicht viel auf Linux. Und plötzlich kommt Steam und sagt, hey, wir haben so viele Spiele und wir wollen das Zeug jetzt auf Linux rausbringen. Und das war schon cool. Also ich hatte damals schon, ich glaube, es war Linux Mint damals installiert. Heute habe ich Elementary OS. Aber ich hatte Linux Mint installiert und war eigentlich schon in der Start, auf dem Startweg, als Steam for Linux im September 2013 rauskam. Aber mit diesem Startschuss auf Linux musste ich dann das Dual Boot Windows immer weniger starten. Also zwischen fast gar nicht mehr. Also es kam mit Steam for Linux, ist eigentlich auch der offizielle Umstieg für mich gekommen.
Ich fand zum Beispiel auch, Gaming unter Linux hieß für mich damals im Ubuntu Store, also in diesem Software Center, zu gucken, was es da für Spiele gab. Und die, da gab es vielleicht ein, zwei Bezahlversionen, aber die waren jetzt nicht so prickelnd. Also das sind so typische FOSS Games, wobei ich die damit gar nicht abwerten will, überhaupt nicht. Aber es waren halt so Sachen, die grafisch einfach vielleicht gar nicht so ansprechend waren.
Ja, zu der Zeit konnte man das meiste schon vergessen. Da gab es dann den Tux Racer und da dann lange nichts, ne?
Es gab auch noch so ein paar Strategiespiele, ne? Also so von du hast so von oben so eine Ansicht gehabt oder so ein SimCity-Klon und solche Geschichten, aber es hat mich damals nicht so wirklich angesprochen. Also ich bin lange Zeit Konsolengamer gewesen und hatte eine Xbox und was hatte ich noch? So andere Konsolen. 360 hatte ich auch. Und wenn du da sowas gewohnt bist irgendwie, dann tust du dich schwer damit, dann wieder so ein bisschen Low-Budget auf diese Popel-Spiele, will ich nicht sagen, aber diese FOSS-Games irgendwie so ein bisschen einzulassen. Wobei, also auch die Grafik war dann nicht so wirklich prall. Also selbst bei den Sachen, die es so im Ego-Shooter-Bereich gab, konnten die halt nicht mithalten. Und deswegen bin ich endfroh, dass das Valve mit Steam da einfach in diesen Bereich reingegangen sind. Also da muss man echt noch den dankbar sein, definitiv.
Also bei mir ging das ja auch so 2012 los. Da hat mich Windows 8 so dermaßen angenervt, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt reicht's. Und ja, glücklicherweise war das dann schon so, dass zu der Zeit auch Minecraft schon gab und das lief halt unter Linux schon. Und das habe ich so extrem viel gespielt, dass mich das nicht so sehr gestört hat, der Umstieg. Und ich bin dann halt auch dabei geblieben und inzwischen komplett umgestiegen. Also ich habe bei mir zu Hause und in der Familie jetzt überhaupt gar kein Windows mehr. Da sind jetzt alle quasi zwangsweise mit umgestiegen und eigentlich ist da auch jeder mit zufrieden.
Ja, ich meine, gut, Steam ist jetzt nun auch ein riesen Dealbreaker. Also das ist ja nun wirklich eine Geschichte, die hat viel, einen riesen Schritt gebracht nach vorne für Linux mit Spielen. Gibt es jetzt eigentlich andere, die nachziehen oder ist das bis jetzt immer noch der Einzige, der wirklich im großen Stil gesagt hat, ja, Linux, unser Ding?
Naja, es gab ja zum Beispiel auch noch den Desura-Shop. Ich glaube, das war sogar schon vor Steam, dass das aktuell war. Die hatten mehr so Indie-Games und das ist dann auch immer so ein bisschen professioneller geworden. Die hatten auch so einen Client, aber die sind irgendwie pleite gegangen und ich glaube, da läuft jetzt inzwischen auch gar nichts mehr. Und naja, inzwischen gibt es halt noch Good Old Games und die machen halt auch immer mehr jetzt inzwischen.
Was so zum Vergleich, 2000 Spiele hat Steam im Moment schon kürzlich erreicht, 2000 Spiele. Und Good Old Games, also GOG.com, hat 1400. Und da sind ja alle Spiele DRM-frei. Das ist ja bestimmt, besonders für Linux-Spieler bestimmt interessant. Die wollen ja immer am besten keinen Kopierschutz, kann ich verstehen. Und die haben 1400, also sind auf einem guten Weg. Aber es sind halt auch mehrheitlich Indie-Games.
Was man nicht unterschlagen darf, Humble Indie-Bundle. Also das habe ich damals schon drüber gelesen, als es mit der Beta von Steam erst losging. Da war ich schon irgendwie dabei. Und das fand ich, oder finde ich immer noch, ist eine super Sache. Also dass man da Spiele, also man kann bezahlen, was man möchte. Und ab einem bestimmten Limit, also wenn man mehr bezahlt als der Durchschnitt, kriegt man halt auch mehr Spiele. Und was zum Beispiel auch damit einhergeht, dass man Statistiken auswerten kann, dass zum Beispiel Linux-Gamer im Schnitt mehr bezahlen als Windows-Gamer.
Ja, das ist natürlich auch eine super Sache. Und die haben auch inzwischen so einen richtigen, im Prinzip Spiele-Shop. Also man muss nicht nur diese Humble-Bundles kaufen, man kann auch richtig dahin gehen und sagen, hier, ich will jetzt ein spezielles Spiel haben und das gibt's da dann halt auch meistens.
Gibt sogar ein Abo jetzt, ne?
Genau, irgend so ein, ich glaube, ein monatliches Abo oder sowas, ne?
Okay. Das kenne ich jetzt noch gar nicht, da wisst ihr mehr. Beim Humble Bundle meint ihr, ne? Ja.
Genau, genau. Es gibt da wohl ein monatliches Abo und dann kriegst du auch alle möglichen Spiele. Also du zahlst dann im Monat irgendwie einen bestimmten Betrag und hast dann sozusagen immer direkten Zugriff.
Und das muss ich ausprobieren.
Es gibt so Exklusivspiele. Das heißt, es gibt Spiele, die kriegst du nur, wenn du da monatliches zahlendes Mitglied bist.
Ja, eine andere tolle Sache am der Humble-Seite ist auch, dass die ganz oft auch die Indie Spieleentwickler so ein bisschen unterstützen und gerade auch in Linux-Ports so ein bisschen das Geld auch reinfließen lassen. Das hat man jetzt zuletzt gesehen an Sunless Sea. Da hatten sie wohl auch wieder so ein bisschen die Finger mit im Spiel und das auch unterstützt, dass das jetzt letztendlich auch auf Linux erschienen ist.
Kennt ihr, das erinnert mich, kennt ihr Limbo eigentlich? Das ist so ein Spiel, wo so ein kleiner Junge komplett in Schwarz-Weiß irgendwie da so verschiedene Aufgaben lösen muss. Kennt ihr das?
Ja, genau.
Das fand ich auch krass. Also das ist relativ einfache Spielidee und trotzdem total Spaß macht.
Das ist eins der wenigen Spiele, das ich durchgespielt habe. Es ist ja das Problem, es gibt so viele Spiele, man spielt kaum eins durch, aber Limbo, das habe ich durchgespielt.
Also ganz ehrlich, eigentlich kann doch niemand behaupten, dass es zu wenig Spiele für Linux gibt. Also es gibt doch 2000 bei Steam, bei Desura, bei GOG, die sich teilweise natürlich überschneiden. Also es sind teilweise auch manchmal dieselben. Aber es gibt auch so viele Spiele, auch im Indie-Bereich gibt es vieles, was zum Beispiel interessant ist. Wie Garry's Mod, wenn ihr kennt. Oder insgesamt Counter-Strike, die Counter-Strike-Geschichten. Die kamen ja relativ am Anfang mit Steam schon, weil Valve da direkt dahinter war, das auch zu portieren. Es gibt eigentlich viele Sachen, die auch im Indie-Bereich, die jetzt rauskommen und eigentlich als Gamer kannst du doch eigentlich fast zocken, bis dir die Augen ausfallen. So.
Ja, definitiv.
Und dann haben wir natürlich immer noch zusätzlich die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt noch das ein oder andere Spiel, das wir unter Wine installieren und laufen lassen können. Was sind denn so die besten Spiele, die ihr so unter Wine gut und problemlos zum Laufen gekriegt habt?
Also mein Favorit ganz klar ist EVE Online. online, das ist ein Online-Rollenspiel, Sandbox. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, EVE Online?
Nein.
Mal gehört, aber nie gespielt.
Das ist eins der wenigen Spiele, da können bis über 2800, was war, glaube ich, das Maximum, in einer Galaxie zeitgleich gegeneinander kämpfen. Das ist Raumschiffe. Diese Raumschiffe kämpfen gegeneinander. Online-Rollenspiel ist ja auch World of Warcraft, ist ein Online-Rollenspiel, aber EVE Online ist halt wirklich Sandbox. Das heißt, die Spieler zerstören andere Schiffe, du kannst dein Schiff verlieren. Und das ist dann wirklich weg, also Schrott. Und die formen dann Gruppen von 100, 200, 300, eben 1000 Spielern und greifen andere Gruppen an, wiederum 1000 Spieler. Und obwohl das Ganze auf, das gab mal einen Linux-Client, ich weiß nicht, ich glaube irgendwann 2011 oder so um die Zeit haben sie den Linux-Client gecancelt. Und dann haben, weil da viele Linux-Freunde dieses Spiel gespielt haben, haben sie, glaube ich, auch ein bisschen in die Entwicklung von bei Wine mit reingesteckt, dass das gut lief auf Wine. Also jedenfalls die Support-Seiten sind immer sehr gut beschrieben, dass es immer schön weiterläuft mit den neuesten Wine-Versionen und neuesten Patches vom Spiel. Das ist für mich der Hit überhaupt. Ich mag Sandbox-Spiele wirklich über alles.
Ja, dann sind wir schon fast beim Thema, was spielen wir so eigentlich, ne? Also eine Frage an euch jetzt. EVE Online steht schon mal im Raum. Und was vom Genre her oder was von Spielen her, was würdet ihr noch sagen, ist so der All-Time-Favorite bei euch?
Also ich bin mehr so der Rollenspieler und Strategiespieler. Ich weiß nicht, David?
Also nebst Sandbox natürlich auch Rollenspiele. Ich muss gestehen, ich habe The Witcher gespielt auf Windows.
Pfui.
Das wusste ich, das war, ja. Aber ja, Rollenspiele und Online-Rollenspiele, also jetzt nicht nur Sandbox. Also ab und zu kommt auf Windows irgendein neues Online-Rollenspiel raus und es gibt halt nicht auf Linux. Da einmal im Monat ungefähr fahre ich dann auf Windows hoch, um das zu spielen.
Aber Rollenspiele so selten spielen, macht das dann Sinn?
Ja, speziell. Bei mir ist halt bekannt, nach ein, zwei Wochen habe ich keine Lust mehr. Ich probiere die Spiele aus und wenn es mir Spaß macht, dann natürlich länger, aber meistens packen sie mich nicht wirklich lange. Ich versuche mein neues Lieblings-Online-Rollenspiel noch zu finden, aber man hopst dann von einem zum anderen.
Ja, wie wir schon gesagt haben, inzwischen haben wir Linux-Spieler ja auch richtige Luxusprobleme. So viele Spiele, wie es inzwischen gibt, da kann man sowieso nicht alles durchspielen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, über 200, lass uns 230 sein, in meiner Steam-Bibliothek und ich glaube, ich habe da nur einen sehr, sehr kleinen Teil von durchgespielt.
Ja, bei mir ist es halt so, ich spiele im Moment nicht mehr besonders viel. Von den freien Spielen, ich muss sagen, ich bin so ein Ego-Shooter-Spieler. Wenn es einfach mal kurz zwischendrin sein soll, tut's auch eine Runde Sauerbraten. Ansonsten unter Wine ein Spiel, das war früher mal kommerziell, wird jetzt bei Community betrieben, Neocron, ist ein massively Multiplayer-Spiel, ein Rollenspiel, allerdings auch in Ego-Shooter-Perspektive, eigentlich sehr schön gemacht, Endzeit, ein bisschen düster, auch nicht mehr aktuell, was die Grafik betrifft. Ja, und ansonsten, was mir ein bisschen fehlt, ich habe früher sehr gern taktisch angehauchte Flugsimulatoren gespielt, sowas wie F-117A, Nighthawk oder Apache Longbow. So etwas modern umgesetzt mit moderner Grafik wäre mal ganz schön, aber da habe ich nichts Passendes mehr gefunden.
Ja, bei mir ist es ja eher so, dass ich also alles spiele. Also ich bin gar nicht so ein fixer Gamer, der sagt irgendwie, das und das Genre. Ich habe damals zum Beispiel auch mit Minecraft angefangen, als es die Beta noch gab für 5 Euro. Ich fand, Minecraft hat mich irgendwie so was reingezogen. Da hat man komplette Wochenenden einfach durchgezockt, weil man gedacht hat, ich muss noch das, die oberste Etage muss ich noch fertig kriegen. Ne? Also es waren so Sachen, da hast du gezockt ohne Ende und das hat mich richtig reingezogen. Und Minecraft finde ich immer noch gut teilweise. Ich finde natürlich nicht gut, dass es von Microsoft aufgekauft wurde, finde ich ein bisschen schade. Ich glaube auch nicht, dass es positiv sich auswirken wird auf das Spiel. Deswegen bin ich mittlerweile ein bisschen geswitcht auf Minetest. Das ist eine freie Variante, die teilweise auch von uns, von Linux statt Windows, in Iluna, also wenn ihr da Interesse daran habt, könnt ihr mal Milan fragen, betrieben wird. Was ich noch spiele aktuell, also früher habe ich zum Beispiel bei Steam mal Verdun gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Erster Weltkrieg-Shooter. Ich habe auch einige Spiele bei Steam, nicht so viele wie ihr wahrscheinlich. Mal Counter-Strike mal gespielt, mal ein bisschen Urban Terror gespielt. was gerade so ein bisschen abhypt bei uns in der Community, also was wir in der Gaming-Gruppe zum Beispiel bei Telegram sehr oft besprechen, ob wir es nicht spielen wollen, ist Guns of Icarus. Das ist also so ein Steampunk-Flugschiff-Spiel, wobei ich dann natürlich nicht verschweigen darf oder sollte, dass es bei einigen mit Manjaro zum Beispiel sehr oft abschmiert. Also da zum Beispiel beim Beitritt zum Spiel schmiert es ab, und das finde ich ein bisschen schade, aber es ist halt nicht unbedingt perfekt. Es wird dran gearbeitet und ich finde, der Spielspaß macht das auf jeden Fall wieder wett. Also man hat dann sozusagen so eine Vierer-Mannschaft, einer ist Kapitän, zwei Ingenieure, die dann während der Luftschlacht das Schiff reparieren, und ein Gunner, und das macht halt total Spaß, irgendwie diese Gruppendynamik, dass man als Captain die Leute so ein bisschen befehligen muss, die anderen müssen den Befehlen dann folgen, also natürlich müssen, in Anführungsstrichen, aber es macht halt total Spaß. Man muss sich da Taktiken überlegen, wie man das andere Schiff knackt, dann gibt es verschiedene Schifftypen, es macht halt wirklich Spaß, und das treibt mich gerade so ein bisschen um, bis halt das nächste Spiel kommt, was mich so ein bisschen in den Bann zieht.
Du hast gerade angesprochen, dass es ab und zu abstürzt. Ich habe gerade so als Überleitung manchmal so zu den kleinen Problemchen auf Linux. Ich habe schon öfters bemerkt, dass die Spiele zwar wie so ein, das ist ja auch ein Steam-Spiel, ne, nehme ich an.
Genau.
Das ist ein SteamOS-Logo halt, aber teilweise einfach nicht ganz so rund läuft wie auf Linux. Also nicht alle, aber man merkt schon tendenziell, dass es manchmal nicht so gut läuft. Sind die Abbrüche oft bei dir?
Bei mir gar nicht. Ich benutze Arch, und da habe ich die neuesten, also ganz am Anfang ging es einmal kurz. Und dann am nächsten Tag ging es gar nicht mehr, und dann musste ich den ganzen Tag damit zubringen, die Libraries von Steam zu löschen und die Steam-Libs im Arch Repository zu installieren. Danach hatte ich nie wieder einen Absturz. Also bei mir ist es bombensicher. Das kommt halt, glaube ich, ein bisschen darauf an, welche Distribution man nimmt. Aber da muss man Linux so ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt halt nicht das Linux. Das heißt also, jeder benutzt ja so seins irgendwie, und sehr oft wird ja angegeben, dass es mit Ubuntu 14.4 perfekt funktioniert. Also bei Steam wird da sehr oft hingeschrieben von wegen Ubuntu 14.4, und die anderen Linux-Distributionen sind natürlich ein bisschen außen vor, weil man dafür das gar nicht gewährleisten möchte. Und da kommt es halt immer darauf an, welche Distribution man nimmt, welchen Grafiktreiber man hat. Es ist natürlich sehr, sehr vielschichtig, ne? Und da kommt es natürlich vermehrt einfach auch mal zu Abstürzen. Das kann ich absolut verstehen.
Ja, ich habe das... Habe ich das richtig verstanden? Es ist ohnehin so, dass Steam insgesamt am ehesten auf Ubuntu optimiert wird unter Linux, beziehungsweise auf Debian, weil ja auch Steam OS Debian ist?
Genau, offiziell von Seiten Steam wird unterstützt Steam OS und Ubuntu.
Soweit ich weiß, wollten die zum Beispiel auch Ubuntu für SteamOS hernehmen, aber es war dann irgendwie so lizenzrechtlich nicht möglich, oder die konnten sich dann irgendwie da nicht einigen oder keine Ahnung, und deswegen haben die dann Debian genommen.
Ja, es war ein bisschen eine Grundsatzfrage, glaube ich, weil die Canonical, die ja Ubuntu machen, die machen immer so eigene Wege, und wenn sie jetzt ein Debian nehmen, sind sie ein bisschen auf der sicheren Seite, weil sie einfach ein Grundsystem nehmen und das selber anpassen können, jetzt auch lizenztechnisch ganz klar. Und das ist natürlich einfacher für sie. Sie muss natürlich mehr Zeit investieren in die Entwicklung von SteamOS, weil sie nicht einfach alles von Ubuntu nehmen konnten. Aber ich denke mal, das hat sich gelohnt, dass sie nie ein Lizenzproblem bekommen werden jetzt mit SteamOS.
Habt ihr SteamOS eigentlich mal getestet? Also ich habe das mal auf so einen schäbigen alten Computer raufgeballert und fand es ganz nett, weil es halt auch vor allen Dingen Debian mit GNOME dazu hat. Und ich finde auch diesen Big-Picture-Modus auch im normalen Desktop-Client finde ich ziemlich geil, weil ich halt einen Xbox 360-Controller habe und das damit sehr, sehr gut bedienbar ist. Also ich bin da voll der Fan von.
Ich habe es auch kurz ausgetestet im Big-Picture-Modus. Das ist der Standard-Boot, aber der Arndt, der hat eine eigene Steam-Maschine gebaut und auch eine Anleitung bei uns, eine Do-It-Yourself-Steam-Maschine für, glaube ich, 600 Euro war das, ne?
Ja, so 500 und ein paar zerquetschte sind da irgendwie zusammengekommen letztendlich.
Ich habe da auch drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte meinen, ich habe so einen Nettop bei mir im Schlafzimmer stehen und auch einen 27-Zoll-Monitor, wobei ich da nur Multimedia-Inhalte eigentlich konsumiere, aber der ist zu schwach für zum Zocken. Und da habe ich echt lange überlegt, ob ich nicht mal mir auch eine Steam-Maschine zusammenbaue. Aber das Problem ist halt, ich zocke zu wenig, da lohnt sich das nicht.
Ja, ich war halt total begeistert, als ich das gehört habe, dass das SteamOS rauskommt, und da ich sowieso immer so einen Multimedia-Rechner am Fernseher hatte, um irgendwelche Filme zu gucken, die ich auf einer Netzwerkfestplatte habe, habe ich mir gedacht, okay, dann baust du dir jetzt einfach mal so ein Ding selber und testest das mal. Das funktioniert auch ganz gut. Also das Teil ist im täglichen Einsatz. Und ich habe mir dann auch so einen Steam-Controller dazu geholt. Und ich hatte vorher schon einen Xbox-Controller, also einen 360-Controller. Der funktioniert auch out of the box. Also man kann da nicht meckern. Also es kommen, ich weiß nicht, eigentlich fast täglich irgendwelche Updates raus. Die kümmern sich da wirklich drum. Und das meiste läuft einfach.
Also ich freue mich ja extremst drauf, wenn es mal so ein bisschen abhypt, wenn es ein bisschen mehr wird noch und wenn die Dinge auch mal wirklich, wirklich massentauglich verkauft werden. Also aktuell ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen unter den Zahlen, die sie sich da vorgestellt haben.
Ja, ich denke mal, das ist einfach eine Preisfrage auch und eine Frage, ja, was kaufe ich mir denn jetzt eigentlich? Weil es gibt ja eine ganze Menge offizielle Steam-Machines. Ich denke mal, das Beste ist wirklich, wenn man sich irgendwie eine selbst baut, weil dann weiß man, was drinsteckt, dann hat man halt auch wirklich einen Rechner beziehungsweise eine Steam-Maschine, die auf seine eigenen Bedürfnisse angepasst ist.
Die man updaten kann, vor allem hardware-technisch.
Genau. Ja. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch diese Alienware-Rechner oder Steam-Machines, wo dann halt update-technisch nicht mehr ganz so viel geht.
Ja, ich meine, es ist ja nun auch so, wenn wir das jetzt mit Konsolen vergleichen, da ist das Verhältnis von Preis zu Power natürlich auch durch die Subvention gegeben. Wenn ich jetzt so eine Steam-Machine, die ja im Endeffekt ein PC ist, mit PC-Komponenten hernehme, dann habe ich in dem Augenblick natürlich doch ein ganz anderes Preisniveau. Ne?
Aber man ist ja freier. Also ich kann ja jederzeit irgendwie das Teil auch zu einem normalen PC wieder ummodellieren. Also ich finde diesen Spagat mit SteamOS finde ich eigentlich wesentlich besser. Ich finde, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon. Ich finde, das ist eine unterstützenswerte Idee, dass man sozusagen keine Konsolen verkauft, sondern den Nutzer sozusagen auch die Möglichkeit lässt, da auch nochmal in den Desktop-Modus reinzubooten und auch der XBMC oder Kodi, wie es jetzt heißt, kannst du da drauf machen. Das sind so Sachen einfach, die finde ich geil. Ich finde immer, wenn was offen ist, finde ich das auch toll. Natürlich ist Steam eine Distributionsplattform, die muss auch bestimmte Standards noch haben, damit halt nicht alles komplett offen ist. Das kann ich auch nachvollziehen, das finde ich auch nicht schlimm. Aber so offen wie Steam OS daherkommt, finde ich das schon sehr gut und ich finde es auch unterstützenswert.
Ja, nicht missverstehen. Ich bin natürlich auch eher für das offene System, aber für viele User zählt halt immer so das Preis-Leistungs-Verhältnis und so eine Steam-Maschine, wenn sie die jetzt offiziell kaufen, dürfte, glaube ich, für einige Leute ein bisschen zu teuer sein.
Ja, man muss halt auch sehen, dass wenn man sich eine Steam-Maschine besorgt, man dann auch von den günstigeren Preisen, was Spiele angeht, vielleicht profitieren kann. Ich meine, es gibt ja relativ häufig auch mal einen Steam-Sale und dann bezahlt man mal keine 70 Euro für irgendein AAA-Spiel wie bei einer Xbox oder bei einer PlayStation. Und man hat natürlich, wie ihr schon richtig sagt, den Vorteil, dass man auch viele Sachen noch erweitern kann, wie zum Beispiel halt ein Mediencenter installieren wie Kodi. Das geht inzwischen schon relativ einfach. Da gibt's diverse Tutorials, also das beschränkt sich eigentlich auf die Eingabe von 2, 3 Befehlen. Und was weiß ich, Emulatoren kann man installieren, alles überhaupt kein Problem mehr.
Also solange es offen ist, geht da auf jeden Fall einiges, das ist wohl richtig. Sprechen wir mal über Distributionen zum Spielen. Also was benutzt ihr selber privat?
Also ich selbst Elementary OS, aber das ist eigentlich nicht mehr als ein Ubuntu 14.04 mit dem eigenen Desktop Pantheon. Im Prinzip müsste ich gucken, ob es für Ubuntu da ist zum Spielen, jetzt in der Ubuntu Systemanführungsliste, aber Ubuntu ist sowieso unterstützt, also Elementary OS.
Ja, bei mir ist es Linux Mint. Da finde ich einfach den Cinnamon Desktop am besten.
Ja, also da schließe ich mich an. Ich benutze zum Spielen genau den gleichen Rechner, den ich auch zum Arbeiten und fürs Internet benutze. Und der läuft mit Mint 17.3 im Moment auch mit Cinnamon. Für mich auch der schönste Desktop.
Ich oute mich mal als jemand, der gerne Bleeding Edge benutzt. Also ich hab ja Arch am Laufen mit Gnome. Und ich habe zwar mal Probleme, weil es halt nicht so konservativ geupdatet wird wie manches Ubuntu. Das ist richtig, oder auch wie manches Ubuntu-Derivat. Aber generell bin ich eigentlich schon froh. Ich hab mir damals einen Rechner gekauft, einen Ultrabook mit Ubuntu, also von Dell, den XPS 13, den Sputnik. Und da habe ich Arch drauf. Ich hab auch nie Probleme eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Updates und solchen Geschichten. Ich habe halt natürlich eine Intel-Grafik, ne? Das ist halt die totale Grütze eigentlich zum Zocken. Aber es reicht für meine Bedürfnisse. Ich bin ein Casual-Gamer. Ich spiele ab und zu mal und dann reicht das einfach auch aus. Also ich bin da kein großer Gamer. Arch kann natürlich aber auch Probleme machen, wenn man zum Beispiel eine AMD oder eine Nvidia-Grafik hat. Und ich hatte es zum Beispiel bei meinem Bruder, der hat sich dann, dem hab, also mit dem habe ich mal so einen Zock-Computer, so einen Zocking-Kübel da zusammengeschustert, haben dann die Teile dafür bestellt und mit Monitor und dem ganzen Gedöns. Und dann irgendwann sind wir da auch zu dem Schluss gekommen, lass uns da doch einfach mal Linux drauf machen. Und ich habe dann gedacht, ja, gehst mal davon aus, dass der das Aktuellste am besten ist und dann machst du da irgendwie Arch drauf. Und dann hatten wir ganz lange Zeit Probleme mit den Grafiktreibern, weil der neueste X-Server, also es klingt jetzt alles ein bisschen kryptisch, aber der neueste X-Server lief mit den Grafiktreibern für AMD nicht so wirklich. Und dann musste man irgendwie über so ein anderes Repository da einen anderen X-Server, so eine ältere Version, einspielen. Und das war halt schon ein bisschen nervig. Also da ist Bleeding Edge oder die neuesten Geschichten sind dann doch nicht die besten. Und dann haben wir dann doch wieder Ubuntu drauf gemacht. Also ich glaube, manchmal ist Ubuntu da wirklich am besten zum Zocken, weil man es wirklich eine stabile und verlässliche Variante einfach auf dem Computer hat.
Ja, das sind halt so die Sachen. Ich denke mal, die meisten Spieler wollen sich mit solchen Sachen gar nicht auseinandersetzen. Die wollen ihr Betriebssystem haben, was sie nicht weiter stört und einfach spielen können, ne? Und da ist halt Ubuntu momentan einfach das Beste, was es halt gibt auf dem Markt.
Oder sagen wir mal Ubuntu und deren Derivate, also alles, was von Ubuntu so abstammt. Also wir haben es ja angesprochen, Elementary OS, Linux Mint und die Geschichten, alle, die so auf Ubuntu aufbauen, sind natürlich dafür so sehr gut geeignet, eigentlich auch wegen den Grafiktreibern, ne? Also Ubuntu hat ja sehr früh angefangen, auch da Hand in Hand mit dem Erscheinen von Steam für Linux, auch die Grafiktreiber über die Systemeinstellungen damit einzubinden, was ich ein sehr, sehr guter Schritt fand. Also es gab wirklich wenige entscheidende Momente fürs Linux-Gamen wie dieser, ne, wo sie dann sich entschieden haben, das mit einzubinden und die Installation von Grafiktreibern so einfach zu machen. Also das muss man ganz ehrlich mal sagen, das ist wirklich eine richtig gute Geschichte gewesen damals von Canonical.
Ja, aber wo du es gerade sprichst, Treiber und ähnliches, wie sehen denn unsere Gaming-Spezialisten das? Was würdet ihr empfehlen? Welchen Grafikkartenhersteller bevorzugt ihr unter Linux zum Spielen?
Also man sagt oft, man sollte Nvidia nehmen anstatt AMD. Ich habe mich früher auch immer gefragt, warum? Weil AMD hat auch ihre Linux-Treiber immer wieder verbessert. Jetzt mit Steam auf Linux kam raus, dass einfach AMD immer ein Ticken langsamer ist. Bei SteamOS gab es zuerst die, haben ja zuerst die Nvidia-Treiber besser funktioniert anstatt AMD, so oft bekannt. Das war immer so ein bisschen ein Problem. Jetzt in Zukunft kommt bald Vulkan raus und ich glaube, AMD sind die einzigen, die haben noch keinen Beta-Treiber zum Testen rausgebracht. Alle anderen sind soweit. Ist ein bisschen schade, weil AMD-Karten sind billiger für die Power, die sie liefern, aber auf Linux, ich würde sagen, immer noch Nvidia. Ich habe persönlich keine schlechte Erfahrung mit AMD-Karten gemacht. Mir lief das eigentlich, aber von dem, was man immer wieder hört und liest und die Leute diskutieren hört, macht AMD einfach mehr Probleme als Nvidia oder steckt auch weniger oder weniger schnell die Zeit rein in einen guten Linux-Treiber.
Ja, jetzt ist die Entwicklung natürlich auch so ein bisschen in Richtung AMD, finde ich persönlich. Denn die haben ihre Entwicklung umgestellt, haben die unfreien und die freien Treiber zusammengeführt, machen jetzt nur noch einen freien Treiber, wo sämtliche Energie reingeht. Glaubt ihr, das gibt in Zukunft bessere Treiber?
Ja, ich hoffe es definitiv, ja. Ich weiß nicht, wie viele jetzt schon Open Source ist. Es gibt im Moment zwei. Sie sind ja, glaube ich, doppelspurig im Moment. Ich hoffe mir schon, dass das mindestens auf dem Level von Nvidia oder sogar besser wird.
Also, was ich gelesen habe, soll es schon sehr gut sein. Es nennt sich AMD GPU. Das kann man schon für Ubuntu, kann man sich das schon holen. Für die neuesten, also wirklich die allerneuesten Grafikkarten aus dem Hause AMD. Und die beherrschten, also da wird ja direkt im Kernel das mitgeliefert. Das heißt also, ich muss dann nicht mal irgendwie einen Grafiktreiber installieren, sondern ist direkt mit dabei. Und da wird auch immer wieder, werden da neue Sachen mit eingepflegt. Zum Beispiel am Anfang waren die Energiesparmechanismen nicht drin. Da ist die Grafikkarte die ganze Zeit auf vollster Ladung da gerödelt irgendwie. Die arbeiten unter Hochdruck dran und ich finde es auch eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung. Es ist viel positiver als bei Nvidia, die sehr lange zwar einen ganz guten Treiber auf die Beine gestellt haben, aber auch ihre Probleme machen. Also ich habe sehr oft Probleme gehabt mit Unity, dass dann zum Beispiel das kompilierte Unity-Plugin in Ubuntu dann abgeschmiert ist und ich musste es dann neu mit CCC, nee Quatsch, CCSM, also Compete Settings, nee, wie ist das Ding? Ach, habe ich vergessen, ist egal. Auf jeden Fall habe ich das Plugin von Unity immer neu laden müssen und das fand ich immer ein bisschen nervig. Und ich glaube, Nvidia wird sehr schnell abgehängt werden von AMD GPU in Zusammenhang auch mit Vulkan natürlich.
Ja, wobei Nvidia ja jetzt einen Rückzieher gemacht hat. Erst haben sie ja die Firmware so geschlossen, dass sie nur noch mit zertifizierten Treibern funktioniert, also nicht mehr mit freien Treibern, zumindest für die ganz neuen Karten, die kommen. Jetzt haben sie da ja zumindest teilweise einen Rückschritt gemacht. Einzig Übertaktungsfunktionen werden ja in Zukunft blockiert.
Ja, bei AMD, ich weiß nicht, irgendwann hieß es mal, dass Ubuntu wolle irgendwann Wayland unterstützen mit der neuesten Version.
Mir. Also
Und
wenn, also unterstützen ja, aber tendenziell wollen die natürlich erstmal mir benutzen.
ja, nein, ich glaube, es war vor einem Jahr, habe ich eine News gelesen, dass Ubuntu überlegt hat, ob sie irgendwann Wayland unterstützen wollen. Und da habe ich dann gelesen, dass AMD eigentlich noch gar nicht so weit wäre gewesen für einen Treiber. Ich glaube nicht mal Nvidia, um das zu unterstützen. Ich habe mehr.
Ist immer noch so. Also wenn du kannst mit GNOME 3.18, also da kannst du Wayland jederzeit auch komplett voll einsetzen, direkt aus dem von GDM, also direkt, wenn du dich einloggen willst, kannst du auswählen, okay, du willst Wayland benutzen. Und das funktioniert, soweit ich weiß, nur mit Intel aktuell.
Ah, okay, also auch nicht mit Nvidia, weißt du mehr, okay, ja.
Und bei SteamOS zum Beispiel ist es auch so, dass die ja auch rumbasteln und dass die haben zum Beispiel für Vulkan ihren eigenen Intel-Treiber geschrieben. Das heißt also, Intel ist dadurch, dass die auch im Kernel einen Treiber direkt im Kernel mitliefern für die neuesten Grafikkarten, ist Intel da einfach noch der Musterschüler. Ist einfach so. Und ich hoffe, dann AMD kommt da auch bald hin, dadurch, dass sie einfach die Treiber dann frei und direkt im Kernel mitliefern.
Apropos Vulkan, was versprecht ihr euch davon?
Das muss einschlagen. Also, Vulkan unterstützen wird ja nicht nur jetzt Linux, das wird auch Windows, das wird höchstwahrscheinlich auch die PlayStation. Die hat im Moment OpenGL ES, sollte die PlayStation auch unterstützen. Auch die PlayStation 4 sollte das unterstützen können. Ich habe auch gelesen, Nintendo wird es wahrscheinlich unterstützen. Wenn man die ganze Liste anguckt, wer dann alles mitreden will bei Vulkan in dieser sogenannten Kronos Group. Da ist zum Beispiel eben Nintendo dabei, AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm, Nokia, Sony, Google und dann kommen diese Game Engines Entwickler wie von Unreal Engines, die Epic Games oder Unity Engine. Aber es gibt auch Firmen, die jetzt ins Gaming reinpushen, also mit Amazon oder andere wie EA Sports, Panasonic oder Pixar, die 3D-Filme macht wie Ice Age und ich glaube Ice Age war auch Pixar. Blizzard ist auch die sind auch in dieser sogenannten Kronos Group und geben Geld, um mitreden zu können bei der Entwicklung von Vulkan, Valve natürlich, Canonical. Also ich habe mir dann ein paar Notizen gemacht, wer denn alles dabei ist, weil das ist so spannend, es sind so viele und alle wollen einen einheitlichen Grafikstandard für 3D-Anwendungen, also nicht nur Spiele für 3D-Anwendungen. Und das scheint wirklich zu funktionieren. Das ist eigentlich das erste Mal, dass sich die Leute irgendwie zusammenraffen und was einheitlich zu machen. Gerade im Bereich Open Source.
Also ist das ein. Entschuldigung, wenn nicht.
Es macht ja natürlich sehr viel Sinn. Also, wenn du ein Spiel als Publisher oder als Entwicklerstudio nur einmal auf die Beine stellen musst und nur minimal anpassen musst für verschiedene Oberflächen, macht das natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn. Also, ich finde, das ist wesentlich sinnvoller als das, was wir bis jetzt haben mit DirectX und Mantle und mit Schlag mich tot, den ganzen Dingern, die es halt gibt. Und Apple schustert ja immer noch sein eigenes Ding zusammen. Also ich hoffe einfach, das setzt sich wirklich breit durch und dann haben wir echt eine Chance, auf Linux wirklich mal AAA-Titel sofort auch nach Release zu sehen. Definitiv. Also das wird abhypen.
Genau. Ja, bei Mac, die machen, glaube ich, Metal, ne? Ich glaube, das heißt Metal, was die machen.
Ja, Metal und bei AMD war es Mantle.
Ja, weil Vulkan ist eigentlich aus gewissen Teilen des Source Codes von Mantle heraus entstanden. Also AMD hat den Source Code aufgegeben zugunsten Kronos Group und ich meine, die haben auch ein Teilstück übernommen und gedacht, das ist gut gemacht und haben das als Grundgerüst genommen für Vulkan.
Das kann gut sein, hab ich auch mal so gelesen.
Ja, für mich und wahrscheinlich für die meisten Hörer jetzt wird das ein bisschen klingen wie ein großer Schritt weg von DirectX, Direct 3D. Ist das richtig?
Jein, also das wird sich noch zeigen. Microsoft ist auch dabei, der Kronos Group ist, glaube ich, letztes Jahr beigetreten, weil sie eben auch mitreden wollen, aber Microsoft baut ja parallel das DirectX 12 und das ist ja auch das sogenannte Hardware-nahe, ne? Also Vulkan und DirectX oder DirectD, Direct3D, DirectX 12, die wollen beide Hardware-nah sein. Und ich weiß noch nicht, wie die Entwicklung weitergeht, weil nach wie vor eine Xbox wird nur DirectX 12 unterstützen wollen. Ich habe noch nie gehört, dass die auch Vulkan unterstützen werden wollen. Das ist natürlich nach wie vor ein Kampf.
Naja, sagen wir mal so, wenn Android das unterstützt, dann sind wir schon mal auf einer guten Seite. Also ich finde einfach, heutzutage sind Mehrheiten nicht mehr so einfach zu bestimmen. Also Microsoft hat ja noch die Vorherrschaft im Desktop-Segment, das ist richtig, aber an Betriebssystemen, wenn man wirklich alles zusammennimmt, darf man Android nicht vergessen. Und da werkelt aktuell OpenGL und wird dann wahrscheinlich auch Vulkan werkeln. Das heißt also, im Android-Gaming, wenn das sozusagen zugunsten von Vulkan fällt auch und PlayStation, wenn die Komponenten da wirklich auch sozusagen dabei sind und die Spieleentwickler das einfach einfach für mehrere Plattformen programmieren können, dann ist das ein riesen, riesen, riesen Vorteil. Ich denke mal, da wird es DirectX schwer haben, sich weiterhin auch zu etablieren auch. Ne? Natürlich ist Windows aktuell noch die Gaming-Plattform und hat noch die meisten Menschen da oder Benutzer, aber insgesamt wird es schon sehr, sehr rüberschwappen, denke ich mal. Also wenn die das wirklich gut auf die Reihe kriegen und es wirklich auch ein paar schlagende Vorteile hat gegenüber DirectX, also zum Beispiel, dass wir halt verschiedenste Geräte damit füttern können, dann ist das doch eine super Sache.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich meine, gerade das Mobile Gaming auf Smartphones und Tablets und so weiter, das ist ja megamäßig im Kommen. Und ich würde gar nicht mal mehr sagen, dass der PC jetzt so die Hauptplattform für Spiele ist oder die Konsolen, sondern ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass eigentlich die meisten Leute, gerade so was so Casual Games angeht, auf Smartphones spielen. Und wie du schon sagtest, da ist das meiste, was am meisten verbreitet ist, ist Android. Und wenn Vulkan da durchstartet, dann wäre das schon echt eine super Sache.
Agario, haha, nein, aber stimme ich dir absolut überein. Also das ist, denke ich mal, wenn die Gamer abholen, die auch am Handy oder am Tablet spielen, dann hast du echt schon viel geleistet so und dann brauchst du das Spiel auch gar nicht mehr großartig anpassen. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was haltet ihr eigentlich von Ouya? Ist ja komplett eigentlich in die Hose gegangen, das Ding, ne?
Von was meinst du?
Von Ouya. Das ist ja diese kleine Konsole gewesen mit Android, die dann per Kickstarter gecrowdfundet wurde und die sich dann zwar gut verkauft hat, aber der Support hat dann ziemlich gelitten. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile pleite.
Ja, da kann ich auch gar nicht wirklich was zu sagen. Ich habe das immer mitverfolgt und war da auch so ein bisschen enthusiastisch und hatte auch kurz überlegt, ob ich das irgendwie mit Kickstarte. Aber man hat das dann hin und wieder auch mal in einem Laden stehen sehen, das kleine Ding. Aber wirklich Unterstützung bekommen von der Industrie hat das auch nicht, ne?
Es gab ja auch zum Beispiel, das hat ja, ich gucke ja immer die ganzen Android-Keynotes, also mich interessiert das ja immer, also wenn Google dann eine Keynote veranstaltet zum Thema Android und auch der Google insgesamt, die haben auch mal Android, also diese Google Play Games-Geschichte wollten die mal ausbauen, haben auch mal so eine eigene Plattform, also dieses Android TV oder sowas war das, da konntest du auch spielen. Es gibt auch eigene Controller dafür, aber ich habe davon schon lange, lange nichts mehr gehört. Also habt ihr da eine Ahnung oder interessiert euch das gar nicht?
Ich habe einen Android-Fernseher seit neuestem, aber das wusste ich nicht. Da gibt es Controller
für den? Da gibt's Controller für.
Oh. Also ich habe mal ein Spiel runtergeladen, das mit den Minions, da gibt es so ein Rennspiel, wo man entweder links, Mitte oder rechts rennt und hüpfen oder tauchen kann, um eine Rennbahn abzurennen. Und mein Android-Fernseher, der war zu schwach. Das hat geruckelt und ich habe es gleich wieder gelöscht. Also okay. Mich interessiert es weniger.
Also spielen, also ich habe da auch nichts mehr. Also seit der Keynote irgendwie kam da auch nichts mehr. Du kannst zwar irgendwie so Controller auf der Seite kaufen und kannst da, also die schönsten Sachen irgendwie haben sich da vorgestellt, aber irgendwie so richtig abhypen tut das ja auch nicht. Ich glaube, Google hat es so langsam aufgegeben, da Android als Spieleplattform zumindest auf dem TV etablieren zu wollen. Es ist aktuell einfach immer noch so ein Ding für Smartphones und Tablets.
Ja, das denke ich auch.
Aber da kommt ja jetzt auch wieder ein bisschen Nvidia Shield ins in den Vordergrund. Denn die soll ja, glaube ich, auch am Fernseher gut funktionieren dann, oder?
Ja.
Ich habe sie nicht, ich brauche sie nicht.
Nein, aber wenn wir von Ouya reden und von anderen Konzepten, dann müssen wir natürlich auch Nvidia Shield nennen, das ja auch als Spielekonsole und Multimedia-Konsole unter Android gedacht ist.
Das stimmt.
Also ja, also das ist mehr so, das sind so Sachen, mit denen wir uns eigentlich eher weniger beschäftigen. Wir sind ja mehr so auf Linux, SteamOS spezialisiert und gerade so Smartphones und Android-Geräte, da können wir gar nicht so viel zu sagen.
Oder sagen wir einfach, ihr seid so ein bisschen Desktop-fixierter, also ein bisschen zumindest. Weil Android ist ja faktisch eigentlich auch noch ein Linux, wobei wir das jetzt gar nicht so auswalzen müssen, aber ich finde es eine interessante Entwicklung. Ich hoffe, Vulkan schließt da so ein bisschen auf und Android wird so ein bisschen Unix oder Linux-konformer. Also kann man fast sagen, dass die so ein bisschen näher zusammenrücken und dass man da einfach vielleicht Spiele, also was ja Microsoft auch vorhat, die wollen ja sozusagen eigentlich, dass Spielestudios Spiele machen, die sie dann auf der Xbox, auf dem PC und auf dem Smartphone spielen kannst, theoretisch. Und wenn es durch Vulkan, bei Linux und bei Android auch möglich wird, wäre das natürlich super, super, super.
Ja, das ist so. Aber gut, kommt ihr nochmal auf Vulkan zurück, weil ich habe letztens gelesen, für die Leute, die sich fragen wegen der Mindestvoraussetzungen, ich habe gesehen, es gibt tatsächlich in dem Sinne Mindestvoraussetzungen, und zwar die GeForce GT600er Reihe bei den GeForce-Karten ist eine Mindestvoraussetzung, und ich glaube schon, viele Linuxer haben nicht mal so eine Grafikkarte drin, weil sie nicht so gerne spielen oder nicht so viel gespielt haben. Also auch die Linuxer, die müssten dann aufrüsten. Bei Radeon bin ich nicht sicher, was es als Mindestvoraussetzung braucht.
Und Intel gibt es wahrscheinlich gar nicht.
Weiß ich nicht. Also es müsste schon, doch. Also,
ja, also
Intel ist halt, glaube ich, bei Mobile dann wieder dabei, ne?
Also Intel ist halt sehr gut unterstützt, also im Linux-Bereich auf jeden Fall. Der Treiber ist sehr gut und ist auch sehr aktuell. Aber ist halt natürlich die Grafik oder die, sagen wir mal, die Power, die steckt da nicht so wirklich hinter. Also ich habe zum Beispiel eine Intel HD 4000, die reicht für Spiele wie Verdun zum Beispiel, wenn ich alles runterstelle, oder Guns of Icarus zum Beispiel spiele ich damit ganz gern, oder auch mal Mindtest. Aber so richtig, selbst wenn jetzt die AAA-Spiele kämen für über Steam, könnte ich damit gar nicht wirklich zocken. Also ich zocke zum Beispiel auch ab und zu mal CSS, also Counter-Strike Source, Counter-Strike Global Offense, funktioniert bei mir schon nicht mehr so gut. Wobei das natürlich bei Linux insgesamt irgendwie anscheinend nicht so optimiert ist.
Ja, also bei mir ist es, ich habe in meinem Laptop eine GeForce 840M drin. Das ist auch kein Reißer, das ist eher so Mittelklasse. Aber für das ein oder andere reicht die noch.
Ja, ich weiß nicht, wenn wir noch bei Vulkan sind, was ich finde, ist, dass der meiste Entwicklungsaufwand, den haben eigentlich die Spiele-Engines-Entwickler. Also Unreal Engine, Unity Engine, Cry Engine, Source Engine. Da können ja Entwickler kommen, sich eine Engine mieten inzwischen, monatliches Geld oder sozusagen einkaufen. Und das Schöne wäre ja, wenn die auf Knopfdruck ein Spiel für Windows, Mac und Linux exportieren können. Das ist manchmal mit diesem Knopfdruck nicht getan, aber es hängt sehr viel ab von diesen Engines. Gerade die CryEngine hat das erste Spiel auf Linux, ist Snow. Das ist ein Free-to-Play-Schnee-Snowboard- und Skifahrspiel. Und das hat jetzt lange gedauert, bis die CryEngine das sozusagen rausgebracht hat. Man wusste schon lange, die wollen Linux unterstützen, aber es kam nicht. Und endlich sieht man, okay, die können es tatsächlich, ein Spiel auf Linux rauszubringen, weil man schon dachte, die können es nicht. Und es ist immer nicht zu unterschätzen, dass wirklich die Spiele-Engines, die werden jetzt den höchsten Aufwand haben, ihre Engines für Vulkan zu optimieren, umzuprogrammieren sozusagen. Und wenn das gut läuft, dann profitieren eigentlich extrem viele Spiele davon. Also nicht viel, wirklich sehr wenige haben ja eine eigene Engine zusammengebaut.
Halten wir einfach mal fest, man muss die Bedingungen dafür schaffen, was Steam für den Linux-Desktop gemacht haben, dass die eine eigene Distributionsplattform zur Verfügung stellen, mit der man relativ leicht auch Spiele installieren kann. Die bringen ja zum Beispiel auch ihre eigenen Libs mit, also ihre eigenen Libraries, damit Spiele, egal welche Linux-Distribution du benutzt, von Ubuntu bis Arch etc., laufen die Spiele eigentlich größtenteils problemlos. Genau. Ja, und das ist der Punkt, den wir in der Grafik noch haben. Da gibt es das eben nicht. Da gab es halt sehr lange Zeit einfach nur OpenGL, was halt Linux benutzt, und OS X, glaube ich, auch. Und DirectX im Windows-Bereich, und da Windows einfach sehr, sehr viele Benutzer hat auf der Welt, also Marktführerschaft mit über 90%, war es eigentlich sehr lange Zeit gar nicht wirklich sinnvoll, das Spiel an OpenGL anzupassen, sondern man hat es dann einfach dabei belassen, dass man DirectX benommen hat. Und das finde ich halt schade, und ich hoffe einfach dadurch, dass Vulkan da jetzt in den Markt eintritt, dass die wirklich was reißen und auch mit der Hilfe natürlich von Android, die da ein bisschen mehr Gewicht reinbringen in das Ganze.
Ja, vor allen Dingen, ich habe mich mal vor einiger Zeit mit einem Spieleentwickler unterhalten. Und er meinte halt auch, klar kann man aus OpenGL in etwa dasselbe rausholen wie aus DirectX. Einige Demos beweisen das. Nur die Handhabe für den Programmierer ist unter DirectX deutlich, deutlich einfacher. Also da ist, glaube ich, OpenGL allgemein unter Spieleentwicklern ein bisschen als Katastrophe verschrien.
Da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe mich immer gefragt, es interessiert mich mega, was brauchen Entwickler für Tools zusätzlich, um ihre Spiele dann eben zu optimieren. Ich glaube, DirectX und Windows hat da mehr Tools, die den Entwicklern so gut unter die Arme greifen, dass sie eben für DirectX gerne programmieren und nicht für OpenGL.
Ich habe letztens was Lustiges gelesen. Ich habe gelesen, dass Vulkan mega schwierig sein soll. Also, dass die Entwicklerstudios sich da richtig reinfuchsen müssen. Aber natürlich, der Vorteil ist halt, dass die das sozusagen einmal auf die Beine stellen und halt nicht für mehrere Grafikgeschichten da machen müssen, sondern nur noch für eine. Und soll aber trotzdem sehr kompliziert sein, weil es eben gerade auf Hardware-Ebene, was du vorhin angesprochen hast, funktioniert. Das heißt, es kann direkt auf die Grafikkarte zugreifen, was halt vorher mit OpenGL zum Beispiel so nicht möglich ist. Es ist aber nur komplizierter einfach. Es ist halt wirklich kompliziert. Und wenn die sich einmal damit auskennen mit den ganzen Gedöns, dann funktioniert das, und dann können sie direkt Spiele raushauen, die halt für alle Plattformen funktionieren.
Vor allen Dingen werden die Entwicklertools sicher auch noch sich weiterentwickeln mit der Zeit.
Ja, die werden ja hoffentlich ihren Spaß haben, jetzt das umzusetzen. Aber ich versuche es mal von Laie für Laie zu erklären. Es ist spannend, weil OpenGL muss ja abwärtskompatibel sein. Also das, was wir jetzt OpenGL 4.4 oder 5, schieß mich nicht tot, müssen ja, die sind abwärtskompatibel, und das heißt, da ist immer ganz viel Code mit dabei. Also wenn ein Entwickler auf OpenGL 4.4 oder sowas geht, dann ist immer, die OpenGL-Version hat so viel Code dabei, dass sie abwärtskompatibel wäre. Und DirectX hatte das schon so verändert, dass das nicht unbedingt abwärtskompatibel ist, dass man den besser für die Spiele benutzen kann. Man muss nicht immer abwärtskompatibel sein und kann den Schrott weglassen. Und Vulkan sei anscheinend viel, viel weniger, eine viel, viel dünnere Schicht zwischen Grafikkarte und dem Code, so dass eigentlich der Entwickler, der muss jetzt selber eigentlich die ganze Abwicklung für die Grafikkarte schreiben mit dem Speicher, wie das Ganze gehandhabt wird, der muss viel mehr da reinstecken. Bei OpenGL hat er anscheinend nur mit wenigen Zeilen irgendwas herstellen können, was dann die Grafikkarte verarbeitet, und inzwischen muss er mit Vulkan selber sagen, wie das in der Grafikkarte verarbeitet werden soll. Also überspitzt gesagt, aber er muss viel mehr investieren und eigentlich sagen, wie das laufen soll. Und das kann er natürlich auf jedem Gerät, läuft es dann in dem Sinne gleich. Also da spricht OpenGL, kann dann nicht mehr dazwischen quatschen, wie es jetzt laufen soll, sondern jede Hardware wird es gleich verarbeiten.
Also erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an die Geschichte mit Konsolen vor ein, zwei Jahren, wo die dann für jede Konsole musst du es ja auch im Prinzip machen. Also PlayStation hast du Möglichkeiten, und dann musst du es bei der Xbox oder Xbox nochmal anders machen. Ich habe gelesen, bei der Xbox One zum Beispiel ist es so, dass die sehr wenig Grafikspeicher mitliefern und dadurch man sehr viel, ich will nicht sagen, tricksen muss, damit man dieselbe Grafik rausholt wie aus der PlayStation, und das fällt dann vielleicht auch so ein bisschen flach. Also wenn Konsolen zum Beispiel auf dasselbe setzen würden, dann hätten die Entwickler auch weniger Arbeit. Also es ist einfach nur mehr Arbeit dadurch, dass jeder einfach so sein eigenes Süppchen gekocht hat bis jetzt.
Ja. Ich habe gehört, die PlayStation habe so fixierten Speicher, den sie sich aufteilen kann, und 8 GB seien einfach für die Grafik zur Verfügung. Und deshalb sind manchmal Portierungen, sei es rückwirkend auf Windows oder Linux, schlecht im Speichermanagement, weil es auf der PlayStation einfach 8 GB benutzen
konnten. Ja, bei der Xbox ist es sogar so, dass die weniger Speicher haben und dass du zum Beispiel dann die Framerate runter drehen musst, oder du musst dann statt wie war Progressive, musst du dann Interlaced nehmen oder keine Ahnung, so Halbbilder, musst du, also die müssen dann ziemlich tricksen, um dasselbe, um die einigermaßen selbe, zumindest optische Qualität rauszukriegen. Also du hast dann entweder weniger Frames oder du hast eine geringere Auflösung bei Spielen auf der Xbox One, weil die halt weniger Speicher hat, um das, um so ein Bild in einem Speicher zu laden. Es gibt da so einen Zwischenspeicher noch zwischen Grafikkarte und sozusagen der ausgebenden Schnittstelle. Und das finde ich interessant. Ich lese sowas immer ganz gerne, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Und im Endeffekt ist es nur interessant, das darüber zu lesen und was für einen Spieler dann zum Schluss dabei rauskommt. Also ich finde immer gut, so im Linux-Prinzip, dass man versucht, zusammenzuarbeiten. Das machen die ja in der Chronos Group jetzt und versuchen damit Vulkan einfach was auf die Beine zu stellen, was vielleicht uns allen einfach zugutekommt im Endeffekt. Ne? Also wir können dann Spiele spielen und kriegen dann auch mal AAA-Games, die es vielleicht so nicht gegeben hätte.
Wo wir jetzt gerade bei solchen Themen sind, es war ja nun eine Weile so, dass gut durch die Fachpresse ging, gerade so Games, dass PC-Portierungen von Spielen, die schon auf Konsolen herauskamen, auf dem PC quasi ausgebremst wurden, um nicht die Konsolenspieler zu verärgern. Was habt ihr davon mitbekommen und was haltet ihr davon?
Also ich habe das nur im Streit bei The Witcher 3 mitgekriegt, dass sie ja schöne Bilder gezeigt haben und dann irgendwann haben sie so Downgrade-Skandal, haben sie die Grafikqualität runtergeschraubt für den PC. Ich bin jetzt nicht so der Grafikenthusiast, dass mich das irgendwie gestört hat. Ich habe es gerne mitverfolgt, aber ich bin eigentlich froh, wenn die Linux-Spiele genauso schön aussehen wie auf Windows, weil manchmal hat man das Gefühl, oder das ist so, dass auf Linux mit OpenGL im Moment noch die Spiele weniger Grafikdetails anzeigen oder gewisse Effekte einfach rausgenommen werden, obwohl OpenGL das könnte, weil die Portierung ganz zu aufwendig wäre. Und da bin ich schon froh, wenn es wirklich 1:1 gleich schön aussieht.
Ja, ich bin eigentlich auch jemand, der eher auf Spielidee steht als auf Grafik. Finde es aber für den Anwender dennoch ein bisschen ärgerlich, dass er sich für 1.500 € ein Gerät mit zwei High-End-Karten im SLI-Modus und einem übertakteten i7 oder etwas ähnlichem dahinsteckt oder hinstellt, ja, und bekommt dann Konsolengrafik. Dann war das, glaube ich, herausgeschmissenes Geld. Aber, wo du gerade sagtest, nicht so sehr Grafik, auf was für Spiele, die von der Spielidee allein leben, hast du denn so im Kopf, die dir gut gefallen?
Also mein Favorit, den ich jedem ans Herz legen könnte, ist ein deutsches Entwicklerstudio, Daedalic Games. Die machen Deponia, machen auch andere Spiele, aber ich würde Deponia empfehlen, weil es ist ein Point-and-Click-Adventure und hat viel Humor drin, weil es von deutschen Entwicklern ist, perfekt auf Deutsch vertont. Davon gibt es schon 4 Teile, also Deponia 1, 2, 3, das war eine Trilogie und vorgestern, lass mich nicht lügen, vorgestern kam Deponia Doomsday raus, der 4. Teil, das ist so ein Pre-Sequel, wo man nochmal zurück in der Zeit reist und ich würde jedem diese Spiele empfehlen, nicht zuletzt, weil es ein deutsches Entwicklerstudio ist, was das auch auf Linux rausbringt, aber auch, weil man, wenn man ein Papa ist und was mit dem Sohn oder mit der Tochter spielen kann und der Witz ist nie unter der Gürtellinie, also es ist so ein cooles Spiel, was man auch zu zweit rätseln kann. Point and Click.
Also Point and Click. Wir erinnern uns dann an solche Spiele wie Monkey Island oder andere, wie jetzt zum Beispiel Day of the Tentacle oder ähnliches. Also es geht in die Richtung.
Ganz genau. Also es geht genau in die Richtung. Ich glaube, der Letzte will auch Day of the Tentacle ein bisschen, nicht nachahmen, aber man kann auch in der Zeit zurückreisen, diesen Deponia Doomsday. Ich habe nur gelesen, ich habe es zwar aber noch nicht durchgespielt, ich habe gelesen, der Day of the Tentacle ist ein Ticken besser in dem Sinne, wie das mit der Zeitreise umgeht.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Kohle hätte und mir noch eine fette SteamOS-Kiste hinstellen könnte, dann würde ich mir auf jeden Fall Kingdom Come Deliverance kaufen. Das ist aktuell noch so eine Alpha-Beta-Phase, das ist aus einem tschechischen Indie-Studio und die stellen gerade was auf die Beine. Das ist so ein Mittelalterspiel in mittelalterlichen Böhmen. Und die Grafik davon ist halt wirklich, wirklich der Oberburner. Also da natürlich Spielidee finde ich immer sehr wichtig. Wenn eine Spielidee nicht ausgereift ist und auch nicht funktioniert, dann spielt sich das nicht gut. Deswegen also spiele ich aktuell ja Guns of Icarus, was halt wirklich sehr, sehr gut durch Mannschaftstaktik funktioniert und was auch sehr viel Spaß macht, obwohl die Grafik eher so ein bisschen Steampunk, also es ist eine Unity-Engine, die dahinter werkelt, Steampunk-mäßig irgendwie mit. Ja, ein bisschen verspielt, ein bisschen comic-mäßig, also will ich sagen comic-mäßig, aber halt eher so ein bisschen kein Grafik, ist kein Grafikhäppchen. Aber wenn ich jetzt wirklich die Kohle hätte und mir so einen Computer hinstellen würde, würde ich wahrscheinlich Deliverance spielen, weil das einfach mega die Grafik hat. Ich habe da letztens Videos gesehen auf YouTube, das brennt dir die Augen weg. Das ist wirklich so der Hammer. Aber da darf man echt froh sein, dass die großen Grafik-Engines teilweise heute für lau zu bekommen sind. Das heißt also, man hat keine großen Lizenzgebühren mehr, wie es vor 2, 3 Jahren noch der Fall war, sondern mittlerweile kann man das entweder günstig so eine lizenzieren oder man kriegt sogar ganz kostenlos. Also Unity zum Beispiel oder die Cry-Engine und die ganzen Engines, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen.
Ja, Deliverance sieht natürlich wirklich klasse aus. Ist auch für Linux angekündigt. Ich weiß gar nicht, Alpha, Beta-Status, Beta-Status glaube ich inzwischen.
Mittlerweile, ja.
Ich weiß gar nicht, ob es da einen Linux-Client schon gibt. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein Titel, auf den kann man sich freuen, wenn er denn kommt.
Also vor allem die Kampf, wie die es mit dem Kampf gelöst haben, dass man wirklich hauen, stechen auf jedes Körperteil. Das heißt also nicht, du stichst zu und dann triffst du immer das vorgefertigte Körperteil und das ist dann wie so eine Schadenstextur, wenn du so ein Rennspiel hast, dann ist auch immer dasselbe Teil verbeult. Nee, das ist schon wirklich so, dass das jeweilige Körperteil dann einfach auch getroffen wird und demzufolge auch vielleicht im schlimmsten Falle abfällt oder keine Ahnung, aber das finde ich ganz nett gemacht. Also die machen sich wirklich mal Gedanken.
Spannend, dass ihr das Spiel ansprecht. Ich habe nämlich letztens auch auf YouTube ein Video gesehen, hat die GameStar hat das angetestet und da haben sie den Wald gezeigt. Ich habe das erste Mal in einem Spiel einen europäischen Wald gesehen. Ich habe noch nie so einen echten Wald gesehen, das hätte echt in Deutschland sein können. Das ist wirklich grafisch, also echt genial.
Also ich denke mal, AAA, also AAA-Titel, das ist nicht, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es können auch mal Entwicklerstudios komplett so aus dem Nichts kommen und da wirklich was auf die Beine stellen, was wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist und was sehr, sehr, sehr gut aussieht. Deswegen, also ich bin da gar nicht so fixiert, muss ich sagen, auf AAA-Games. Wenn ich so ein Kingdom Come Deliverance sehe, dann weiß ich nicht, also dann, oder Chivalry ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, was mich sehr, sehr geteased hat, wo ich ein bisschen verärgert war, dass es ganz lange Zeit nicht auf Linux gegeben hat. Das gibt es mittlerweile auch. Das sind so Titel, die hat keiner vorher auf dem Schirm gehabt und auf einmal sind die da und überzeugen mit einer sehr guten Spielidee und vielleicht sogar mit einer sehr guten Grafik.
Ja, aber du kennst doch den Spruch, also ich habe ihn oft gehört, da sagen Leute, also wenn mein Spiel auf Linux verfügbar wäre, würde ich sofort zu Linux wechseln.
Kenne ich,
Und
ja.
kennst du, ne? Und das sind dann meist so Spiele wie League of Legends, wobei da muss ich gerade sagen, das ist jetzt das meistgespielte Spiel überhaupt weltweit, League of Legends, aber das müsste meiner Meinung nach mit Wine oder Vine oder wie man es ausspricht, sehr gut laufen auf Linux. Also um da gleich das Wind aus den Segeln zu nehmen, den Windows
Es
Linken.
gibt halt keinen wirklichen Grund. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du willst, kriegst du alles. Und also ich habe letztens so ein bisschen dran rumgepopelt, Anno zum Laufen zu kriegen. Ich habe es auch hinbekommen, nur der Netzwerkmodus funktioniert nicht so gut. Und was wir zum Beispiel auch so ein bisschen unterschlagen haben, im Linux Gaming Zero AD. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Strategiespiel, so ein bisschen Kriegsstrategiespiel, was halt du steuerst von oben halt so deine Einheiten. Ich finde es richtig gut gemacht. Das ist eine schöne Grafik. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für ein Free- und Open-Source-Game, was halt wirklich sehr, sehr schön gemacht ist, wo wirklich viel Arbeit und Herzblut reingesteckt wird. Wo jedes Mal, wenn ein neues Update rauskommt, ist dann noch was besser gemacht. Die Truppen bewegen sich schneller. Die Grafik ist nochmal ein bisschen hübscher. Neue Melodien, neue Musik da eingespielt. Das finde ich einfach wirklich ein richtig positives Beispiel.
Ja, und von mir als Oldschooler, der im Moment ja nicht mehr so viel spielt, noch eine Empfehlung für all diejenigen, die auch Oldschooler sind und mal ein bisschen Nostalgie tanken möchten. Oder für Leute, die einfach mal sehen möchten, wie Spiele nur von guten Spielideen leben, Scum VM installieren, am besten bei Amazon gebraucht, dann günstig verschiedene Titel, die eben für die Scum für das Scum Story System von LucasArts damals geschrieben worden sind, wie die Monkey Island Geschichten, wie die Maniac Mannison, wie Day of the Tentacle. Dann gibt es noch die etwas fortgeschritteneren Spiele wie Full Throttle, also Vollgas, oder The Dig, die mit tollen Stories zum Teil, tollen Spielideen aufwarten. Einfach mal ein bisschen Oldschool, muss nicht immer das Neueste sein, macht einen irren Spaß.
Ja, und wer richtig viele Stunden mit Strategie verplempern möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal Crusader Kings 2 angucken, vom Entwicklungs- und Publisher-Studio Paradox Interactive, die auch wirklich ganz viele Spiele auf Linux rausbringen und auch rausgebracht haben. Da kann man wirklich hunderte Stunden einfach mit dem Erobern vom mittelalterlichen Europa verbringen und verplempern.
Ja, ich denke mal, damit sind wir für heute erstmal durch. Wir haben jetzt auch so eine gute Stunde mal drüber gesprochen. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart. Vielleicht können wir in Zukunft nochmal zusammenkommen und mal über Spielen und unter Linux einfach mal philosophieren. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja.
Ja, es hat mir auch. Danke auch, war wirklich cool, mal ein bisschen ja über Linux und Spiele zu reden.
Auch von mir vielen Dank. War eine sehr nette und illustre Runde. Wünsche auch den Zuhörern viel Spaß noch. Schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört.